Musik ist auch Predigt. Predigt von der Schönheit, die Gott in uns hineingelegt hat, von der Kreativität, die er uns geschenkt hat. Ist einfach toll. Und ich freue mich drauf, wenn Geschöpfe sowas Schönes machen können. Was für Musik wird es im Himmel geben, wenn der Schöpfer selbst mit dran beteiligt ist? Bin auch gespannt, was die Kinder jetzt im Kindergottesdienst erzählen. Ja, ich meine, es würde sich natürlich anbieten, die Geschichte von Jericho, wie sie um die Stadt ziehen. Ich hoffe nur, dass wir hier keine einstürzenden Mauern erleben werden. Davon bin ich aber fest überzeugt. Ich weiß aber, was wir uns hier anschauen werden. Und zwar machen wir heute weiter in unserer Reihe über den Philipperbrief. Also für die, die als Gäste bei uns sind, wir gehen momentan durch den Philipperbrief durch. Und das wird einige Sonntage noch dauern. Wir versuchen da wirklich auch durchzupflügen, wie mit einem Flug durchzugehen und uns anzuschauen, was Gott uns in diesem ganzen Brief zusammengefasst auch sagen möchte. Durch jeden einzelnen Teil, der auch da drin enthalten ist. Wir schließen heute Kapitel 1 ab. Und damit schließen wir auch ab, wie Paulus auf sich und seine Zeit in der Gefangenschaft schaut. Und heute ist der letzte Abschnitt davon, die Verse 27 bis 30 aus dem ersten Kapitel. Und dann schauen wir uns ab dem nächsten Mal, im nächsten Monat dann an, wie Paulus auf Christus schaut. Weg von sich, hin nur auf Jesus. Ich meine, das kam jetzt schon im ersten Kapitel sehr stark durch in seiner Situation im Gefängnis. Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich aber noch mal ein ganz kurzes Gebet aussprechen. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du hier zu uns kommst. Du bist schon da, aber dass du auch in unsere Herzen hineinkommst, dass du uns aufmachst, was du uns sagen möchtest, dass das für uns deutlich wird, dass du zu uns sprichst und dass du uns hilfst zu verstehen und dass du hilfst, das umzusetzen in deinem Namen. Amen. Kannst du mir den Presenter geben? Danke, Maya, meine Assistentin. Vielen Dank. Wir haben ein Motto über dem Philipperbrief. Und ich möchte dieses Motto heute auch noch einmal an die Wand wieder werfen, damit das einfach auch vor Augen ist und wir das immer wieder auch hören. Man kann den Philipperbrief, zumindest habe ich das versucht, in einem Satz zusammenfassen. Und also, wenn ich den anmachen würde, würde er auch funktionieren. Und zwar unter dieser Überschrift. Der heruntergekommene Jesus schenkt dir Orientierung, Halt und Freude im Leben. Der Jesus, der zu uns in unsere Situation heruntergekommen ist, schenkt dir Orientierung, Halt und Freude im Leben. Paulus hat das erlebt in seiner Zeit in der Gefangenschaft. Und wir werden uns heute anschauen, was er jetzt den Philippern noch zu sagen hat mit Blick auf seine Gefangenschaft. Auf das, was ihn dort auch erwartet hat und was er ihnen einfach mitgeben möchte. Ich lese aus dem Philipperbrief aus dem ersten Kapitel die Verse 27 bis 30. Und ich möchte euch einladen, mit reinzuschauen. Wir haben hinten auch Bibeln an der Säule da hinten zum Ausleihen, wenn du deine Bibel vergessen haben solltest. Da steht, vor allem ist es wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun zu euch kommen kann und es mit eigenen Augen sehe oder ob ich nur davon höre. Ich möchte, dass ihr alle durch Gottes Geist fest zusammensteht und einmütig für den Glauben kämpft, den diese Botschaft in euch geweckt hat. Lasst euch auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern. Euer Mut wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber von Gott gerettet werdet. Ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Darum kämpft ihr nun denselben Kampf wie ich. Und wie dieser Kampf aussieht, habt ihr ja früher selbst mit angesehen. Jetzt kann ich euch davon nur berichten. Ich hatte schon erwähnt, Paulus ist in der Gefangenschaft. Und in diesen 26 Versen vorher schaut er sehr stark auf seine Situation, auf das, was für Umstände er hat und wie er damit umgeht. Und jetzt wechselt Paulus schon ein Stück weit die Perspektive und schaut noch stärker auf das, was bei den Philippern los ist, was dort passiert, wie ihre Situation ist. Und wir sehen dann, wenn wir uns das genau anschauen, wie Paulus das, was er aus seinem eigenen Leben weitergegeben hat, wie er mit bestimmten Situationen umgeht, dass er das hier ummünzt auf die Situation der Philipper. Und dass man das, was er ihnen weitergibt, nur wirklich nur verstehen kann, wenn man das vor Augen hat, was er vorher über sich selbst gesagt hat. In Vers 27 sehen wir drei Aussagen, die Paulus macht. Ich möchte die einmal durchgehen. Zuerst spricht er vom Evangelium, von der rettenden Botschaft, wie es hier in diesem Text heißt. Und das Evangelium soll ihr Leitfaden sein. Vor allem aber ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft, dem Evangelium von Christus, entspricht. Wenn Paulus hier davon redet, dass sie so leben sollen, wie es diesem Evangelium entspricht, benutzt er hier ein ganz interessantes Wort. Ein Wort, das Anklänge daran hat, ein guter Bürger zu sein. So wurde es früher verwendet in der Zeit vor Paulus. Ein guter Bürger zu sein. Das heißt, eingebunden zu sein in eine Gemeinschaft, die Regeln vorgibt, dass man sich an diese Regeln hält, um die Gemeinschaft zu schützen, um einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten, um nicht querzuschießen. Das ist die Aussage, die er trifft. Entsprechend einem höheren Prinzip leben. Ich hatte es früher schon ganz am Anfang mal erwähnt, die Philippa waren stolz auf ihr Bürgerrecht. Sie waren Bürger Roms, obwohl sie in Philippi in Mazedonien wohnten, weit weg von Rom. Und so galten auch die Regeln Roms, der Stadt, für ihre eigene Stadt. Sie hatten sich orientiert nicht an den Grundsätzen, die in ihrer eigenen Gegend galten, sondern sie haben sich orientiert an dem, was weit entfernt war, nämlich in Rom. Das war für sie maßgeblich. Und damit waren sie in einer gewissen Hinsicht in ihrer eigenen Region Fremdlinge und waren sehr stolz darauf, dass sie Fremdlinge waren, dass sie sich an einen anderen Regelsatz gebunden fühlten. Und jetzt sagt Paulus zu diesen Philippern, zu den Gläubigen in dieser Stadt, die so stolz darauf ist, Fremdling zu sein und sich an andere Regeln zu halten, als das, was in der Umgebung gilt, ihr sollt genauso handeln. Ihr seid nämlich auch Fremdlinge in der Stadt, in der ihr euch befindet. Ihr seid Bürger des Himmels. Und daran sollt ihr euch orientieren, am himmlischen Recht, nicht an dem Recht Roms, das hier in der Stadt gilt. Das war ein revolutionärer Gedanke. Ein Gedanke, der die Christen in der Stadt Philippi in Probleme führte. Denn wenn sie sich nicht an römisches Recht gebunden fühlten als das, was sie aufrechterhalten sollten, dann stellten sie eine Gefahr für die Gemeinschaft dar, in der sie lebten. Sie passten sich nicht an. Sie waren Außenseiter. Sie schießen quer. Und das gefährdete die Gemeinschaft. Paulus hat hier einen revolutionären Gedanken. Es führte die Christen in Widerstände mit ihrem Umfeld. Aber er ruft sie auf, orientiert euch nicht an dem, was bei euch in der Gegend gilt und orientiert euch nicht bei dem, was in Rom gilt, sondern nur am Evangelium. Die rettende Botschaft von Jesus. Der Inhalt dieser Botschaft ist das Vorbild von Jesus und die Lehre von Jesus, das, was Jesus in seinem Leben weitergegeben hat. Inhalt davon ist zum Beispiel der Gedanke, dass du geliebt bist. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Vielleicht fühlst du das gar nicht. Aber das Evangelium sagt dir, du bist geliebt, so wie du bist. Du bist gewollt. Du bist von Gott gewollt. Und auch wenn kein anderer Mensch auf dieser Welt dich lieb hat, du bist geliebt. Das ist Evangelium. Aber auch, du darfst das, was dir auf den Schultern liegt, deine Lasten, deine Schuld abgeben bei Gott. Du musst das nicht alleine tragen. Du musst dein Leben nicht alleine kämpfen. Du darfst das, was dich belastet, die Schuld in deinem Leben, die Sorgen in deinem Leben, das darfst du alles abgeben bei Gott. Du darfst Gottes Freiheit in Anspruch nehmen, die er dir schenken möchte, frei von Ansprüchen und Erwartungen dieser Welt. Das ist Teil des Evangeliums. Und diesem Evangelium entsprechen zwei Aufgaben aus diesem Text heraus. Das eine ist die Einheit der Gemeinde, dass sie fest zusammenstehen, wie Paulus das formuliert. Und wir reden immer wieder von multikultureller Gesellschaft und wir merken, wie schwierig das ist, auch in unserer eigenen Gesellschaft, so sehr wir uns auch anstrengen. Es ist eine Herausforderung, Menschen aus ganz unterschiedlichen Herkünften, Geschichten, Kulturen und Prägungen zusammenzubringen. Weil man eine gemeinsame Mitte braucht, an der man sich orientiert. Und was ist unsere gemeinsame Mitte als Gesellschaft? Und da gibt es dann Wunschträumer, die meinen, das wird sich schon alles von alleine erledigen. Und es gibt diejenigen, die Ängste verbreiten und sagen, wir sollten das überhaupt gar nicht probieren. Das ist beides bei uns zu finden. In der Gemeinde haben wir eine Basis und eine Mitte, um die herum diese multikulturelle Gesellschaft möglich ist. Und diese Basis heißt Jesus. Jesus, der diese Grundlage geschaffen hat. Und diese Einheit der Gemeinde, wenn sie vorhanden ist, über verschiedene Kulturen, über verschiedene Schichten, über verschiedene Hintergründe hinweg, ist ein machtvolles Zeugnis dafür, dass dieses Evangelium wahr ist und dass es stimmt. Da geht es dann auch um eine inhaltliche Einheit in der Gemeinde, dass wir an einem Strang ziehen, dass wir die gleichen Überzeugungen teilen. Es fängt bei uns hier an und geht weit über unsere Gemeinde hinaus. Das Ziel ist, dass alle Christen auf der Welt als Einheit zusammenstehen. Gleichzeitig haben wir als Gemeinde einen Auftrag. Einen Auftrag, der nur in Einheit gelingen wird. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht. Also genau, den Glauben bekannt zu machen, das ist unser Auftrag. Den Glauben bekannt zu machen, das ist unser Auftrag. Und dieser Auftrag wird nur gelingen, wenn wir als Einheit zusammenstehen. Vielleicht kennt das der eine oder andere aus dem Geschichtsunterricht, wenn man sich mit Griechenland beschäftigt hat. So haben damals die Griechen angefangen zu kämpfen. Man nennt das eine Phalanx. Als sie angefangen haben, so zu kämpfen, hat kein Gegner ihnen widerstehen können. Das Besondere an dieser Phalanx ist, die stehen wirklich als eine kompakte, da rennt nicht jeder los, sondern man steht als eine kompakte Einheit zusammen und marschiert Schritt für Schritt vorwärts. Und wenn einer von denen verletzt ist, umfällt, tot ist, rückt der nächste von hinten nach und schließt die Reihe und man marschiert weiter. Bam, 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 bam. Das war ein grauenvolles Bild für diejenigen, die auf so eine Phalanx gestoßen sind. Genau das ist aber das Bild, was Paulus vor Augen hat. Er kannte das von den römischen Soldaten, die das ähnlich umgesetzt haben. Mit einem Unterschied. Wir als Christen marschieren nicht im Einheitstakt. Und das sollen wir auch nicht. Das ist auch gar nicht die Idee, die Paulus damit verbindet. Und auch nicht der militärische Gedanke, dass wir alles plattwälzen. Auch das ist nicht die Idee. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel aus den Bildern rauszieht. Die Idee ist die Einheit. Aber eine andere Einheit. Wir sehen hier heute Morgen im Gottesdienst auch eine Einheit. Eine Einheit in der Musik. Eine Einheit in der Vielfalt. Wenn man sich die Instrumente hier anschaut, Tuba, Posaune, Trompete, Horn, das sieht alles ganz unterschiedlich aus. Ganz verschiedene Instrumente, die ein bisschen ähnlich sind, weil es Blechinstrumente sind, Blasinstrumente. Aber es sind trotzdem sehr verschiedene Instrumente. Es werden auch sehr verschiedene Töne von den Einzelnen gespielt. Und doch ist da eine Einheit da. Es ist ein Gesamtes, eine Komposition, die daraus entsteht. Das ist auch ein Bild für Gemeinde, die ihrem Auftrag nachkommt. Das ist auch unser Ziel, dass wir in der Vielfalt, die wir haben, so eine Einheit bilden, wie hier so ein Orchester. Den Glauben bekannt zu machen, ist unser Auftrag. Und das gelingt uns nur, wenn wir als Einheit zusammenstehen. In unserer Vielfalt, die Gott uns gegeben hat. Dann geht Paulus weiter. Er sagt nicht, das wird alles von der Hand gehen. Das wird alles locker passieren. Macht euch keine Sorgen. Das kriegt ihr alles problemlos hin. Nee, er kommt auf die Widerstände zu sprechen, die es geben wird, wenn man diesem Auftrag nachkommt. Lasst euch auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern. Euer Mut wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber von Gott gerettet werdet. Da sind Widerstände und diese machen uns Angst. Und Angst bindet, Angst lähmt, Angst nimmt gefangen. Und Gott möchte nicht, dass wir gefangen sind. Gott schenkt uns Freiheit. Er möchte auch, dass wir, wenn wir Widerständen begegnen, Freiheit haben. Dass wir uns von der Angst nicht binden lassen. Aber wir sollen mit Widerständen rechnen. Das soll keine Überraschung für uns sein, wenn das geschieht. Als Jesus vor Pilatus stand, kurz bevor er gekreuzigt wurde, da macht er deutlich, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und das war der Grund, wieso er gekreuzigt worden ist. Weil er nicht in diese Welt hineingepasst hat. In das Schema dieser Welt, in die Vorstellungen dieser Welt, in die Ansprüche dieser Welt. Er stand dem quer entgegen. Und auch wir müssen heute mit Widerständen rechnen, wenn wir unseren Glauben hochhalten. Da werden Leute sagen, ihr spinnt. Da werden Leute sagen, ihr seid altmodisch. Da werden Leute sagen, das kann man doch heute nicht mehr glauben. Wenn wir davon reden, dass uns Ehe wichtig ist, und zwar Ehe nicht als ein Zusammenschluss auf Zeit, bis man keine Lust mehr aufeinander hat, sondern Ehe als etwas Lebenslanges, als etwas Verbindliches, als etwas, was trägt über alle Schwierigkeiten und Probleme hinweg, bis Gott uns trennt, nicht Menschen. Das ist heute überhaupt nicht mehr angesagt. Oder wenn wir davon reden, jeder Mensch hat das Recht zu leben, ob er im Mutterleib ist oder ob er alt ist. Auch das ist heute immer mehr angefochten und angegriffen. Auch das ist nicht selbstverständlich, aber davon sind wir überzeugt. Und so haben wir noch viele andere Themen, die für uns wichtig sind, aber in unserer Gesellschaft nicht mehr ankommen. Und wo wir für verrückt gehalten werden. Da begegnen uns Widerstände. Ich möchte dazu einwerfen, wir sollten uns Widerstände holen aus den richtigen Anlässen. Manchmal holen wir uns Widerstände aus den falschen Anlässen, dann provozieren wir auf der falschen Schiene. Und das ist nicht richtig. Wir sollten keine unnötigen Anstöße geben, sondern wir sollten auch Rücksicht nehmen. Paulus hat das auch getan auf die Kultur, die uns umgibt. Wir sollten uns fragen, ist das jetzt ein berechtigter, ein guter Anstoß oder ist das ein unnötiger Anstoß, der nur von Jesus ablenkt? Paulus hat da sehr oft drauf geachtet und da ist es manchmal schwierig, das eine vom anderen auseinanderzuhalten. Aber wir sollten die richtigen Anstöße geben und der wichtigste Anstoß, den wir geben, ist Jesus Christus, der für dich gestorben ist, für deine Schuld. Paulus spricht jetzt hier auf die Widerstände bieten. Er sagt, dass sie verloren gehen, steht hier im Text. Man könnte das auch anders übersetzen und wenn man es ganz wörtlich anschaut, steht dort, es ist ihnen ein Zeichen des Verderbens. Es ist ihnen ein Zeichen des Verderbens. Und wenn man sich das wörtlich anschaut, entsteht die Frage, was ist das Zeichen für wen? Man kann es so verstehen, dass man sagt, es ist auf die Gegner bezogen. Sie werden verderben. Sie werden verloren gehen. So wie es hier der Text sagt, den ich gelesen hatte. Man kann es aber auch anders verstehen. Und ich denke mittlerweile, dass es anders auch korrekter ist, dass es auf die Gläubigen bezogen ist, dass sie für die Widerstände provozieren, verloren sind. Ihr landet im Knast, ihr Christen. Wir werden euch fertig machen. Wir werden euch kleinkriegen. Ihr werdet euch schon wieder eingliedern in unsere Gemeinschaft. Guckt mal auf euren Paulus, guckt mal auf euren Jesus, gestorben, gekreuzigt, Paulus im Gefängnis. Wir werden euch kleinkriegen. Und sie haben das Gefühl, dass sie gesiegt haben, weil sie die Christen kleinkriegen. Und Paulus dreht das um und macht deutlich, der Sieg liegt bei uns. Nicht, weil wir militärisch siegen, nicht, weil wir alle überrumpeln, darum geht es überhaupt nicht. Der Sieg liegt in der Niederlage, nämlich darin, dass Gott treu zu uns steht. So wie das bei Jesus am Kreuz gewesen ist. Menschlich ein Versagen, gestorben am Kreuz als Verbrecher. Paulus wird im nächsten Kapitel sehr deutlich darauf zu sprechen kommen. Und doch war genau dieser Punkt, der aus menschlicher Sicht eine Niederlage war, der Sieg Gottes. Gott hat treu zu Jesus gestanden und ihn wieder auferweckt. Und auch Paulus hat ja vorher gesagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist ein Gewinn. Das heißt, selbst wenn ich sterbe, habe ich gesiegt. Die Niederlage aus menschlicher Sicht ist nicht unser Untergang, sondern wenn wir treu zu Gott stehen, siegen wir, egal was uns geschieht. Aber er ist zuversichtlich, dass sie von Gott gerettet werden. Gott steht treu zu uns in jeder Situation. Mit seiner Hilfe können wir Widerstände ertragen. Also wir sollen an Jesus festhalten. Wir sollen nach dem Evangelium leben und vertrauen, dass Gott uns trägt. Die Widerstände kannst du mit Gottes Hilfe ertragen. Und dann kommen Aussagen, wo man sagen würde, Paulus, alles noch in Ordnung bei dir? Da sagt er, ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Da fragt man sich, wie kommt man auf so eine Aussage? Was soll das eigentlich? Paulus, geh nach Hause. Aber Paulus redet das nicht einfach so aus einem sicheren Ort heraus, wie man das so gerne macht, aus dem warmen Sessel, eine Predigt formulieren, die einen dann ermutigt, sagt, trag alles, was auf dich geschmissen wird, und das ist alles nur gut, während man seinen Kaffee schlürft und das warme Zimmer genießt. Paulus formuliert diese Zeilen aus dem Gefängnis heraus. Er weiß, wovon er redet. Er redet aus der eigenen Situation heraus und sagt, das ist ein Vorrecht, für Christus zu leiden. Denn was ist das Vorrecht daran? Das Vorrecht besteht darin, dass uns die Widerstände an die Seite von Jesus und von Paulus und aller anderen bringen, die für das Evangelium Widerstände auf sich nehmen. Wieder die Einheit der Gemeinde im Leid, in den Widerständen. Wir stehen zusammen an der Seite von Jesus, der das auch erlebt hat. Und daraus entsteht dann etwas Besonderes. Und Paulus geht in einer anderen Stelle darauf ein. Ich möchte einen Abschnitt vorlesen aus Römer 5, die Verse 1 bis 5. Paulus schreibt dort, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Leid macht geduldig. Widerstände lassen uns im Glauben, das will ich mal positiv formulieren, eine Hornhaut wachsen. Die ist wichtig, dass wir Widerstandskraft entwickeln. Wenn wir diese Leiden durchmachen und positive Erfahrungen sammeln, dann werden wir Widerstandskraft im Glauben entwickeln. Leid macht geduldig. Das muss man als Musiker auch sein. Ich habe 2 Jahre versucht, Klavier zu spielen und habe es dann aufgegeben. Meine Eltern haben gesagt, wir können das Geld auch gleich verbrennen, das hat den gleichen Effekt. Da war einfach keine Geduld. Dieses ständige Wiederholen und Wiederholen und Wiederholen und Wiederholen, einen Fehler machen, wieder von vorne wiederholen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden ihr investiert habt, um so spielen zu können, wie ihr spielt. Aber wenn man es dann schafft, dann hat man Erlebnisse, die einen tragen. Dann hat man Vertrauen darauf, dass es beim nächsten Mal auch wieder klappt. Und dann entwickelt sich daraus etwas. Widerstandskraft, Geduld. Und dann kann so etwas Schönes entstehen, wie wir hier gehört haben. Also eine Vertrauensschleife durch das Leiden. Wie sollen wir mit Widerständen umgehen? Paulus sagt es, ihr habt es an mir gesehen. Paulus hat die Gemeinde in Philippi gegründet. In Apostelgeschichte 16, ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen, lest euch das durch, sehen wir, wie das geschehen ist. Und da gab es eine Situation, wie Paulus und seine Freunde durch die Stadt gehen und eine Frau ist hinter ihnen, die hinterher herläuft und ihnen ruft, das ist ein Botschafter Gottes, hört auf ihn. Sie hat einen Wahrsagegeist, steht dort. Und sie, mit diesem Geist, besorgt viel Geld für die Menschen, denen sie gehört. Und Paulus platzt der Kragen und sagt, sei jetzt ruhig und nimmt ihr den Geist der Wahrsagerei weg. Und sie kann das nicht mehr. Und jetzt wird er verklagt, Gewinnausfall. Er muss sie entschädigen dafür, dass sie keinen Gewinn mehr mit dieser Frau machen können. Und er wird in den Knast gesteckt mit seinen Kollegen. Und dann lesen wir dort, wie sie anfangen zu singen, im Knast. Also Paulus stößt auf Widerstände und er lässt sich nicht entmutigen. Im Gegenteil, die fangen an zu singen und sind glücklich. Ob sie im Knast sind oder nicht, spielt für sie in der Hinsicht keine Rolle. Es ändert nichts an ihrer Grundeinstellung. Da finden wir keine Entmutigung. Wir sehen keine Bitterkeit in dieser Geschichte. Und dann eines Nachts ein Erdbeben, das Gefängnis bricht auseinander, die Türen gehen auf. Alle Gefangenen fliehen, der Gefängniswärter denkt, alles ist verloren, will sich in sein Schwert stürzen und Paulus sagt nicht, ja, mach das, du hast uns hier Leid zugefügt. Da sehen wir auch keine Vergeltung. sondern er sagt, halt, stopp, warte, wir sind noch alle hier. Und das ist auch eine Art und Weise, wie wir mit Widerständen umgehen. Mit Liebe begegnen wir Widerständen. Er hatte Liebe zu diesem Gefängniswärter. Und der Gefängniswärter lässt diese Liebe in sein Herz hinein und nimmt Jesus an und kommt zum Glauben mit seiner ganzen Familie. Und dann am nächsten Tag kommen die ganzen Oberen der Stadt, die sie ins Gefängnis geworfen haben, und stellen fest, dieser Paulus ist ja Bürger Roms, wir hätten ihn gar nicht ins Gefängnis stecken dürfen. Und dann kriegen sie Panik. Und Paulus sagt, weist sie darauf hin. Das heißt, er benutzt aktiv, was er zur Verfügung hat. Das ist Leid ertragen, ist kein passives sich durchwursteln, sondern da dürfen wir auch das in Anspruch nehmen, was Gott uns gibt. Aber er tut es nicht, um ihnen eins auszuwischen, sondern er sagt, okay, also sie schmeißen ihn aus der Stadt und er lässt das mit sich geschehen. Aber er weist auch darauf hin, hier ist etwas schiefgelaufen auf eurer Seite. Also, wie können wir mit Widerständen umgehen? Wir können von Paulus sehr viel darüber lernen, was er alles ertragen und erduldet hat. Und da können wir dann für uns klar machen, diese Widerstände sind eine Auszeichnung für deinen Glauben. Eine Auszeichnung, weil sie uns, wie gesagt, an die Seite von Jesus bringen und wir durch sie lernen können, Gottes Liebe in unser Herz hineinzulassen, Gottes Kraft und richtig damit umzugehen. Diese Widerstände sind eine Auszeichnung für deinen Glauben. Und dann können wir über diesen ganzen Text setzen, lass den Glauben dein Leben prägen und Widerstände deinen Glauben stärken. Lass den Glauben dein Leben prägen und Widerstände deinen Glauben stärken. Das Evangelium ist ein Leitfaden, die Einheit der Gemeinde ist das Ziel, den Glauben bekannt zu machen ist ein Auftrag, die Widerstände kannst du mit Gottes Hilfe ertragen und die Widerstände sind eine Auszeichnung für deinen Glauben. Einige vertiefende Fragen, ich habe wie immer so einen Zettel hinten ausgelegt und auch im Internet wird er zur Verfügung sein, die ihr mitnehmen könnt für euch persönlich, für die Kleingruppe, um einfach darüber nachzudenken. Und predigt jemand anders. Übernächste Woche geht es weiter in Philipper 2, die Verse 1 bis 4. Und ich freue mich schon drauf. Und möchte jetzt ein kurzes Gebet sprechen und dann hören wir weiter Musik. Jesus, danke dafür, dass wir von dir lernen dürfen, auch durch Paulus, den du diesen Brief hast schreiben lassen, wie wir mit Widerständen umgehen, Herr. Hilf uns bitte, das in unserem Leben umzusetzen, anzunehmen, dass es so passiert und weise damit umzugehen, dass unser Glaube dadurch gestärkt wird, Jesus. In deinem Namen. Amen.